Was sagt der große Stift zum kleinen Stift? Wachsmalstift. Ich weiß nicht, ob ihr das witzig findet. Als ich den Witz das erste Mal gehört habe, habe ich mich fast scheckig gelacht. Ja, ich muss es zu meiner Schande gestehen, Witze dieser Art treffen irgendwie mein Komikzentrum, ja. Wachsmalstift. Ja, habe dann noch lange Zeit drauf rumgekaut, mich immer wieder daran erfreut und amüsiert und muss wie gesagt gestehen, ja, sowas finde ich witzig. Was ich weniger witzig finde, ist die Tatsache, ja, dass oder nicht die Tatsache, sondern so diese Frage, was wenn, ich bin jetzt knapp 30 Jahre aus der Schule raus, ja, wenn ich auf einem Klassentreffen wäre, ja, und dann fahren wir alle vom Klassentreffen nach Hause. Und all die Leute, mit denen ich damals zusammen zur Schule gegangen bin, würden nach Hause fahren, ja, und sich so ins Fäustchen lachen und denken, Mensch, der Markus, der hat sich ja überhaupt nicht verändert die letzten 30 Jahre. Ja, das wäre ziemlich spaßbefreit. Ja, das trifft mein Komikzentrum überhaupt nicht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, wir haben gehört über geistliches Wachstum. Ja, wir haben gehört, ja, dass das irgendwie hier demnächst mal ein Thema wird. Ja, aber die Frage ist ja, ist da noch dieser Wunsch zu wachsen? Ist da noch dieser Wunsch nach Veränderung? Ist da überhaupt so etwas wie ein Wunsch, ja, dass wenn du auf einem Klassentreffen wärst, Leute nach Hause fahren, dass sie sagen, Mensch, er oder sie, die sind ja völlig verändert. Ja, das, was ich damals kennengelernt habe, das, was ich damals gesehen habe, ist ja gar kein Vergleich zu der Herrlichkeit, zu der Schönheit, ja, zu dem, was aus diesem Menschen, was aus dieser Person geworden ist. Ich habe gerade erzählt, ja, wir haben vier Jungs zu Hause. Ja, mein ältester Sohn, der ist erst 14, aber der ist schon größer als ich, 1,90. Wir haben in unserer Küche so ein Maßband, ja, und immer wieder, ja, sind die ganzen Kinder dann an diesem Maßband, ja, und werden dann gemessen und insbesondere, ja, die Jüngeren der Kinder, ja, die feiern jeden einzelnen Zentimeter so richtig ab, ja, endlich 1,30, 1,35, ja, und es wird ein Riesenfreudenfest daraus gemacht. Ja, jeder gewonnene Zentimeter wird gefeiert und man ist stolz darauf, ja, wie groß man denn nun endlich denn ist. Und ich glaube, Kinder umgibt so etwas wie eine Wachstumseuphorie oder endlich groß genug, um in den Kindergarten zu gehen, endlich groß genug, um in die Schule zu gehen, endlich groß genug, um Baggerfahrer, Feuerwehrmann, Astronaut, Prinzessin oder Tierärztin zu werden. Dann endlich groß genug, um endlich vorne sitzen zu dürfen. Endlich groß genug, um auf die angesagten Partys gehen zu können. Endlich groß genug, um Führerschein zu haben und unabhängig von Mama und Papa zu sein. Und ich glaube, in uns allen ist eigentlich so eine Wachstumssehnsucht angelegt, so eine Wachstumseuphorie. Und das ist die Frage heute Morgen, die ich dir stellen möchte. Ja, ist da noch so etwas wie eine Wachstumseuphorie, eine Sehnsucht nach Wachstum, eine Sehnsucht nach geistlichem Wachstum in deinem Leben? Ja, nach all den Jahren, die du vielleicht schon auf dem Buckel hast in Sachen Gemeinde? Der Franziskaner Richard Rohr sagte einmal, wer nicht wächst, bleibt kein Kind, sondern wird ein Gnom. Wer nicht wächst, bleibt kein Kind, sondern er wird ein Gnom. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich möchte kein kleiner, hässlicher Gnom sein, ja, sondern ich möchte ja über die spirituelle Tischkante hinausblicken können. Ja, ich möchte, dass all das, was in mich hineingelegt wurde, was in mir angelegt wurde, ich möchte, dass sich das alles entfaltet und zur Entwicklung kommt. Und ich glaube, manchmal ist es Zeit, ja, innezuhalten in unserem Leben und festzustellen, hey, es ist Zeit, erwachsen zu werden. Vieles war lange Zeit völlig okay und es war gut, dass die Sachen so waren. Und es hatte seine Berechtigung, aber irgendwann kommt die Zeit, ja, wo es Zeit wird, erwachsen zu werden, oder? Als meine Jungs noch klein waren, ja, da haben sie sich manchmal, also als sie noch gewickelt wurden, ja, haben sie sich manchmal in die Ecke eines Hauses zurückgezogen, um dort ihr Geschäft zu verrichten. Ja, und dann wurden sie puterrot, also sie trugen noch eine Windel, sollte ich vielleicht dazu sagen. Ja, sie wurden puterrot, ja, und haben dann ihr Geschäft dort verrichtet. Und das war mitunter sehr, sehr süß anzusehen. Aber wenn meine Jungs heute mit 14, 12 oder 7 das immer noch machen würden, dann wäre das nicht süß, sondern dann wäre das pathologisch. Ja, dann hätte das Krankheitswert. Und viele Dinge, die vielleicht mal süß waren, ja, die sind nicht mehr süß, ja, wenn unsere Entwicklung dem nicht gerecht wird. Und ich möchte heute darüber sprechen, ja, wie wir ja zu Wachstumsspezialisten, zu Wachstumsspezialistinnen unseres Lebens werden. Ja, wie wir dorthin kommen, ja, dass wir uns verändern lassen, dass wir erwachsen werden, dass wir keine Gnome sind, ja, dass wir Veränderung in unserem Leben feststellen und dass wir tatsächlich wachsen können. Und ich lese aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, die Verse 22 bis 30, hier nicht zu sehen, aber steht wirklich so in der Bibel. Danach kamen Jesus und seine Jünger in das Land Judäa und dort verweilte er mit ihnen und taufte. Aber auch Johannes taufte zu Änon, nahe bei Salim, weil dort viel Wasser war, und sie kamen hin und wurden getauft. Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen. Es entstand nun eine Streitfrage von Seiten der Jünger des Johannes mit einem Juden über die Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Rabbi, der jenseits des Jordan bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft und alle kommen zu ihm. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Ich möchte euch 5 Beobachtungen aus diesem Text heute Morgen als ein Wort Gottes gerne weitergeben. Und ich konzentriere mich voll und ganz auf den Vers 30, wo es heißt, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und diese 5 Beobachtungen sollen uns helfen, zu Wachstumsspezialisten und Spezialistinnen unseres Lebens zu werden, zu verstehen, worum es eigentlich bei diesem ganzen Themenfeld geht. Zunächst einmal heißt es, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Ja, die Jünger, die zu Johannes kommen, ja, und ihm erzählen davon, ja, dass dieser Jesus viel mehr Jünger macht und dass die Jesusbewegung viel mehr Zulauf hat als die Johannesbewegung, stellt abschließend fest, ja, er muss wachsen, ich aber abnehmen. Und es fällt auf, es ist auffällig, dass es nicht heißt, es muss wachsen, sondern er muss wachsen. Ja, wenn wir über geistliches Wachstum reden, dann denken wir manchmal, dass es wachsen muss. Ja, dass vielleicht unser Bibelwissen, unser Verständnis, unsere Theologie oder Ähnliches wachsen muss. Und keine Frage, Bibelwissen, Theologie ist grundlegend. Aber viel über die Bibel zu wissen, macht dich nicht zwangsläufig zu einem Wachstumsspezialisten. Ja, Jesus sagte sogar mal zu den Leuten seiner Zeit in Johannes 5, ihr forscht in der Schrift, weil ihr glaubt, dass sie euch das ewige Leben geben kann. Und gerade sie verweist auf mich, dennoch weigert ihr euch zu mir zu kommen, damit ich euch das ewige Leben schenken kann. Es geht nicht darum, möglichst viel von der Schrift zu wissen. Es ist grundlegend, keine Frage, wichtiger Faktor. Aber es geht nicht darum, dass es wächst, sondern es geht darum, dass er wächst. Es geht darum, dass Jesus in uns wächst, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Ja, und jede theologische Bildung und jedes Bibelwissen und jedes Bibellesen, das nicht dahin führt, uns Jesus ein Stück weit ähnlicher zu machen, verfehlt letzten Endes ihr Ziel. Ja, Johannes geht es um Jesus. Wie gesagt, die Jünger des Johannes beschweren sich bei Johannes und sagen, es kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, eigentlich waren wir hier die Master Chief Checker, eigentlich waren wir die Platzhirsche, eigentlich ging es hier um unsere Bewegung. Jetzt kommt dieser Jesus und wir stellen fest, ja, dass mehr und mehr ja, diesem Jesus hinterherrennen. Und Johannes sagt, so what? Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Johannes hat kein Problem damit, dass es nicht mehr wächst, sondern ihm geht es darum, dass er wächst und dass Jesus wächst. Ihm geht es darum, dass Jesus groß wird. Ihm geht es nicht darum, dass er berühmt wird, sondern ihm geht es darum, dass Jesus in seinem Leben hervorstrahlt. Ihm geht es darum, dass Jesus in seinem Leben groß, übergroß, ja riesengroß wird. Also es geht um Jesus. Wenn wir über geistiges Wachstum reden, wenn wir Wachstumsspezialisten werden wollen, dann geht es darum, dass Jesus in unserem Leben riesengroß wird. Dann geht es darum, dass wir Augen für Jesus haben, dass wir uns verlieben in diesen Jesus und dass es unsere Liebe ist, dass wir es lieben, wenn wir mehr und mehr wie dieser Jesus werden. Auch auf dem Berg der Verklärung, ja, als Jesus sein A-Team, Petrus, Jakobus und Johannes mit hochnimmt, ja, und die dort einige Erscheinungen sahen, ja, wie Mose und Elia erscheint, ja, da ist dann die Rede davon, ja, dass Gott seine Stimme erhebt und sagt, siehe, dieses ist mein Sohn und den sollt ihr hören. Und am Ende dieser Geschichte auf dem Berg der Verklärung heißt es, und sie sahen nur noch Jesus, Jesus allein. Darum geht es einem Wachstumsspezialisten, darum geht es einer Wachstumsspezialistin, ja, Augen zu haben für Jesus und für ihn allein. Und weißt du was? Ja, das ist die einzige Sache, um die es eigentlich in der Nachfolge geht. Ja, das ist die Sache, um die es im Christsein geht. Mir hat mal jemand gesagt, ja, im Christsein, da geht es doch darum, zu dienen. Es geht darum, das ewige Leben zu bekommen. Es geht darum, glücklich zu sein. Und ja, Mann, ich glaube, dass Jesus uns glücklich macht. Und ja, ich glaube, dass wir eine Entscheidung hier auf Erden für die Ewigkeit zu treffen haben. Und ja, ich glaube, dass es darum geht, auch zu dienen. Aber so wichtig das ist, so zweitrangig ist es letzten Endes auch. In der Nachfolge im Christsein geht es um nichts anderes. Das ist die Quintessenz. Zu sein und zu werden mehr und mehr wie Jesus. Wenn zur Zeit von Jesus ein Rabbi, und Jesus war ja, er war unser Retter und ist unser Retter, aber er war ein Rabbi. Ja, wenn ein Rabbi umherging, ja, und zu seinen Schülern, zu seinen potenziellen Schülern sagte, kommt, folgt mir nach. Dann deswegen, weil er sagte, hey, wenn du mir nachfolgst und ich sehe, du hast das Zeug dazu, mir nachzufolgen. Und das Ziel dieser ganzen Reise ist es, dass du genauso wirst wie ich. Ja, das erklärt ja, warum die Leute damals so bereitwillig in die Nachfolge der Rabbis getreten sind. Ja, weil diese Schüler, weil diese Talmid, so wurden sie genannt, nichts sehnlicher wünschen, als genau wie dieser Rabbi zu sein. Und irgendwann hat dieser Jesus mal in dein Leben hineingesprochen, zumindest hoffe ich das, und gesagt, komm, folge mir nach. Und seine Idee ist, dass er sagt, du kannst so sein wie ich. Es wird der Tag kommen, da wirst du so sein wie ich. Es kommt der Tag, wirst du mir zum Verwechseln ähnlich sehen. Im Neuen Testament wird der Begriff Christ sehr, sehr sparsam verwendet. Hast du das gewusst? Er wird nur zweimal gebraucht. Die Christen trugen damals einen anderen Namen, sie hatten einen anderen Titel. Sie wurden die genannt, die des Weges sind. Und ihre Kritiker, die sich gegen diese Botschaft von Jesus und der ersten Christen auflehnten, sie haben die Christen mit diesem Namen spöttisch belegt. Warum? Weil sie ihnen angesehen haben, dass es diesen Nachfolgerinnen von Jesus darum ging, diesem Jesus zum Verwechseln ähnlich zu sehen. Und sie sagten, ihr seid ja so kleine Christusse. Ja, ihr sagt Christen, ihr versucht ja wie dieser Mann zu werden. Und das, was als ein Schimpfwort, als eine Kritik verwendet wurde, hat sich wahrscheinlich irgendwann auch deswegen durchgesetzt, weil es kein Schimpfwort ist, sondern weil es ein Ehrentitel ist. Wir tragen diesen Namen Christ oder Christin mit Stolz, weil wir benannt wurden, nach unserem Lehrer, nach unserem Messias, nach unserem Erlöser, nach unserem Rabbi, eben nach Christus. Und Wachstumsspezialisten geht es darum, diesem Jesus zum Verwechseln ähnlich zu sehen. Das hat ganz viel mit einer Sehnsucht, mit einer hoffentlichen Sehnsucht in uns zu tun. Und zeitgleich, und da sitzen wir alle in einem Boot, ob nun hier in Extertal oder wie ich in Hannover, sind es so viele Dinge, die uns umgeben, oder? Also so viele, die etwas von uns wollen, was letzten Endes dafür sorgt, dass diese Sehnsucht manchmal förmlich erstickt wird. Jemand hat mal gesagt, ja, über die unsere Generation, ja, es ist nicht übertrieben, dieser Generation einen Namen zu geben. Es ist die Generation zu viel. Zu viel Information, zu viele Wahlmöglichkeiten, zu viel Konkurrenz, zu viel Unsicherheit, zu viele Verpflichtungen gleichzeitig. Ja, durch dieses zu viel verblasst manchmal dieser Wunsch, wird diese Sehnsucht, ja, Jesus ähnlicher zu werden, manchmal erstickt, oder? Wisst ihr, wovon ich rede, oder kenne nur ich das? Also Wachstumsspezialistin zu sein, heißt ja, dass nicht es wächst, sondern dass er wächst. Das muss in diesem Vers, wenn Johannes sagt, er muss wachsen, ich aber abnehmen, spricht eigentlich von einer Dringlichkeit. Es spricht eigentlich von einer Dringlichkeit. Ja, wir können alle mehr von Jesus haben. Ich hoffe zumindest, dass wir das wissen. Aber es geht nicht um ein Können, sondern es geht um ein Müssen. Und versteh bitte recht, es geht nicht um unsere Errettung. Es geht nicht um unsere Erlösung. Es geht noch nicht mal um den Segen, den wir im Leben haben. Ich glaube, wir können ja durch das, was wir tun oder lassen, unsere Errettung nichts hinzufügen und noch nicht mal dem Segenspaket, sondern all das bekommen wir aus Gnade. Ja, wir sind aus Gnade erlöst und wir empfangen all diese Dinge durch Glauben. Und deswegen steht dieses Muss ja nicht ja für eine Performance, nicht für einen Leistungsdruck, sondern für eine Dringlichkeit. In Römer 8, Vers 19 sagt die Bibel, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube unsere Welt, ich glaube deine Welt, ja, deine Nachbarn und deine Kollegen und deine Kommilitonen von mir aus, deine Vereinskameraden, wer auch immer, ja, die warten auf die Offenbarung der Söhne und der Töchter Gottes. Und sie warten darauf, ja, dass in diesen Menschen mehr und mehr dieser Christus Gestalt gewinnt, dass etwas von der Herrlichkeit und von der Schönheit, die Jesus hatte, auch in uns durchblitzt und Leute dadurch angezogen werden. Dass sie etwas von der Schönheit, ja, die Jesus in sich trägt, ja, auch in uns zum Vorschein kommt und die Leute dadurch angezogen werden. Ja, Jesus zog seinerzeit Menschenmassen an. Die Leute waren begeistert von ihm. Und wenn dieser Jesus mehr und mehr, ja, in uns zum Vorschein kommt, dann ziehen auch wir Menschen in unserem Umfeld an. Macht das nur in meinem Kopf Sinn oder in eurem vielleicht auch? Und ich glaube, ja, wir dürfen hier deswegen zu Wachstumsspezialisten werden, ja, damit dieser Jesus schöner und schöner in uns hervorstrahlt. Ja, denn wenn du die Leute um uns herum fragst, ja, wie sie Christen, die Christenheit und die Kirche ansehen, ja, dann wird's einem manchmal ganz schwindelig. In einer breit angelegten Umfrage unter den 16- bis 29-Jährigen in der westlichen Welt, ja, ließ sich das Christentum wie folgt auf eine Aussage reduzieren oder auf die folgenden Aussagen reduzieren. 91% der Befragten auf die Frage, ja, was ist Christsein für dich? Worum geht es im Christsein? Was bekommst du mit? 91% meinten, ja, Christsein heißt, gegen Schwule und Homosexualität zu sein. Ich weiß, ist ein schwieriges Thema, keine Positionierung hier meinerseits. Ich sage nur, das haben die Leute wahrgenommen. 87% meinten, Christsein heißt, richtend und verurteilend zu sein. 85% meinten, Christen seien alles Heuchler. 78% meinten, Christsein heißt, zurückgezogen, weltfremd und altmodisch zu sein. 70% meinten, Christen seien unsensibel gegenüber Andersdenkenden und unecht. Was für ein Kontrast zu Jesus. Nochmal, ja, wir müssen über viele Fragen reden, das ist nicht der Schnack. Ja, aber was für ein Kontrast. Was für ein Kontrast. Mahatma Gandhi, Friedensnobelpreisträger, keinem von uns persönlich bekannt mehr, denn der ist zurzeit tot. Ja, aber wir wissen, was mit Mahatma Gandhi anzufangen, nehme ich an. Mahatma Gandhi war kein Christ, sondern er war Hinduist. Aber noch nicht sein ganzes Leben. Mahatma Gandhi hat sich in seinen jungen Jahren mit der Frage beschäftigt. Für ihn war völlig klar, religiös zu sein, das war keine Option. Ja, und er überlegte, ja, welcher Religion er denn anhangen möchte. Und er war an einem Scheideweg, ob er Hinduist werden sollte oder ob er Christ werden sollte. Und um die Geschichte kurz zu machen, und ich habe es ja schon quasi gespoilert, ja, Gandhi wurde Hinduist und er wandte sich angewidert von den Christen ab. Viele Jahre später nachgefragt, warum er denn Hinduist und nicht Christ geworden sei, sagte er: Ich halte das westliche Christentum in der Praxis für eine Verneinung des Christentums Christi. Und später sagte er noch: Ich mag euren Christus, aber ich mag die Christen nicht. Sie sind so wenig wie euer Christus. Ja, ich mag euren Christus, aber ich mag die Christen nicht. Sie sind so wenig wie euer Christus. Ja, das meine ich mit dieser Dringlichkeit. Da darf mehr von Jesus in uns hervorkommen. Darum dürfen wir zu Wachstumsspezialisten werden. Kennt ihr die Geschichte von Joe? Joe war einmal ein hoffnungsloser Fall. Er war ein Trinker, er war ein Säufer und einer, der dann irgendwann die Diagnose bekommen hat, dass er nicht mehr lange zu leben hatte. Und er lebte in einer Einrichtung. Es stellt sich heraus für ihn, dass es eine christliche Einrichtung war. Und Joe fand in dieser Einrichtung ja genau diesen Christus. Er fand hier zum Glauben an Jesus Christus. Und er hat die Entscheidung getroffen, in seinen letzten Tagen, Wochen oder Monaten, würde er alles dafür tun, dass den Menschen, die in dieser Einrichtung waren, genauso gedient werden sollte, wie ihm gedient wurde. Ja, und Joe war immer da. Er kümmerte sich um die Leute, er war da Tag und Nacht. Und jede ihm aufgetragene Aufgabe erfüllte er mit großer Dankbarkeit. Ob es darum ging, das Erbrochene wegzuwischen, den Urin aufzuwischen, ja, keine Aufgabe war ihm zu erniedrigend. Und in dieser Einrichtung gab es, weil es eben eine christliche Einrichtung war, dann und wann verschiedene Gottesdienste. Und in einem dieser Gottesdienste, ja, kam auf einmal einer dieser Trinker, um den Joe sich Zeit seines Lebens dann kümmerte, nach vorne. Ja, der Pastor hatte vielleicht so eine Art Aufruf gemacht und dann kommt dieser Trinker nach vorne und er wirft sich hier in den Altarraum und betet zu Gott und sagt: Gott, mach, dass ich werde wie Joe. Und der Pastor war so ein bisschen pikiert und ging dann zu ihm hin und sagte: Hey, es ist gut, ne? Aber du solltest lieber beten, mach mich so wie Jesus. Und dann schaut der Trinker ihn an und sagt: Ist dieser Jesus denn wie Joe? Ist dieser Jesus denn wie Joe? Ja, das muss spricht von einer Dringlichkeit. Also geistliches Wachstum, es geht nicht darum, ja, dass wir uns feiern, sondern es geht darum, dass mehr von Jesus in uns zum Vorschein kommt. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Ja, manchmal denken wir: Mensch, schade, dass er heute nicht im Gottesdienst ist. Ah, Mann, Mist, sie hätte das hier im Hauskreis unbedingt hören müssen. Das ist so eine Botschaft für ihn oder für sie gewesen. Haben wir das irgendwie, kann sie vielleicht den Stream gucken oder irgendwie die MP3 oder sonst irgendwas nochmal hören? Weißt du, wenn es um geistliches Wachstum geht, ja, dann sind wir zu schnell bei den anderen, richtig? Ja, wir stellen ganz, ganz schnell fest, ja, wo die defizitär sind, wie man heutzutage so schön sagt, ja, wo gewisse Mangelbereiche sind, ja, wo man noch ein bisschen nachfrisieren, ein bisschen nachtunen könnte. Aber weißt du, es geht nicht darum, ja, dass wir anderen, ja, unter die Nase reiben, wo sie noch wachsen sollten, ja, sondern der Fokus ist in gesunder Art und Weise mal ganz auf uns gerichtet. Es geht darum, ja, herauszufinden, hey, wo sind die Bereiche, wo ich wachsen darf. Weißt du, du bist die einzige Person, die du verändern kannst. Ich weiß, das ist nicht die einzige Person, die du gerne verändern möchtest. Ja, willkommen in meiner Welt. Ja, also ich möchte alle verändern und ich wäre froh, wenn alle so wären wie ich. Ja, aber wenn du es nicht weiter verrätst, ja, du bist die einzige Person, die du verändern kannst. Und Tatsache ist doch, Ja, dass wir, also gerade als Christen, gerade als Nachfolger, Nachfolgerinnen von Jesus, ja, wir eigentlich diejenigen sind, die total super darin sind, den Splitter im Auge des anderen zu sehen, oder? Also darin macht uns eigentlich keiner was vor. Und Jesus sagt genau deswegen in der Bergpredigt: Was aber siehst du? Den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Ich habe es eingangs gesagt, ich bin seit 1999 mit meiner Frau verheiratet und seit 1994 sind wir ein Paar. Ja, und ich habe so oft in ihre wunderschönen Augen geblickt. Ich wünschte, sie könnte das hören, das würde sie freuen. Erzählt ihr, dass ich das gesagt habe. Ich habe so oft in ihre Augen geblickt. Ich kenne jeden einzelnen Splitter. Ja, keiner der Fehler, keiner der Spezialeffekte, wie ich es ganz gerne nenne, von Judith, ist mir in diesen fast 30 Jahren verborgen geblieben. Aber es geht nicht darum, ja, dass ich den Splitter im Auge meiner Frau erkenne und vielleicht entferne, sondern es geht um die Balken, ja, die ich im Auge habe. Also wir als Christen, wir sind weltberühmt, ja, dafür Moralapostel zu sein. Ja, wir haben so eine Zeigefinger-Mentalität. Aber lass es mich so sagen, ja, eine Zeigefinger-Mentalität verursacht eigentlich immer eine Mittelfinger-Mentalität. Also wenn wir mit dem Zeigefinger auf andere zeigen, ja, was alles nicht stimmt, ja, dann müssen wir uns über diesen internationalen Autofahrergruß nicht unbedingt wundern. Ja, und nochmal, ja, diese Umfrage, die ich erwähnt habe, ja, 87% meinten, Christsein heißt, richtend und verurteilend zu sein. Ja, andere verändern zu wollen, das zaubert ein Störsignal auf ihr Radar. Was? Es geht um uns, es geht um dich. Es geht darum, ja, wo sind die Punkte, wo sind deine Spezialeffekte, wo sind die Punkte, an denen du arbeiten darfst, wo du Jesus ranlassen darfst. Ich finde es total spannend, den Rat, den Jesus an Petrus gibt. Ja, kurz vor seiner Himmelfahrt wurde Jesus von Petrus ja gefragt, ja, was ist eigentlich mit diesem Johannes? Jesus, ne? Ich sehe, der hängt die ganze Zeit ganz nah bei dir, ne? Ist der wirklich dein Lieblingsjünger? So wie der das immer sagt. Keine Ahnung, was Petrus da bewegt hat, ja, aber irgendwas hat so ein Störsignal auf sein Radar gezaubert. Und dann finde ich die Antwort von Jesus absolut bemerkenswert. Er sagt zu Petrus über Johannes: Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht's dich an? Dann sagt er: Folge du mir nach. Also lass das mal mein Bier sein, das ist mein Thema. Ja, Johannes und ich krieg den Johannes schon irgendwie hin. Ja, aber du bist gefordert, mir nachzufolgen. Ja, von daher, ja, fangen wir bei uns selbst an. Und lass dir gesagt sein, ja, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Könnt ihr mal drüber nachdenken. Ja, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Ja, die Dinge, ja, die wir in anderen, die Peter an Paul vielleicht doof findet, ja, was ihn irgendwie stört, ja, ist ganz häufig eine Reflexion über sich selbst. Also ich kann natürlich mich darüber beschweren, dass Judith meine Bedürfnisse nach all den Jahren immer noch nicht ganz zufriedenstellend befriedigt. Ja, aber ich kann auch genauso gut sagen, okay, in all den Jahren habe ich es immer noch nicht gelernt, ganz klar zu kommunizieren. Ja, und die Sprache der Liebe zu finden und dafür zu sorgen, dass Jude das, was ich zu sagen habe, wirklich verstehe. Ja, nicht die anderen, sondern ich. Ja, denn was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Ja, Wachstumsspezialisten dürfen bei sich selbst anfangen. Das zeigt eine Grabinschrift eines Bischofs aus der Westminster Abbey aus dem 11. Jahrhundert. Hör mal zu, bitte. Hier steht: Als ich jung und frei war und meine Fantasie keine Grenzen kannte, träumte ich davon, die Welt zu verändern. Als ich älter wurde und weiser, entdeckte ich, dass ich die Welt nicht ändern würde. Also änderte ich meinen Blick etwas und beschloss, nur mein Land zu ändern. Aber es schien ebenso unbeweglich. Als mein Lebensabend vor der Tür stand, unternahm ich einen letzten verzweifelten Versuch und entschied mich dafür, nur meine Familie zu ändern, die mir am nächsten waren. Aber Herr je, Sie wollten nichts davon wissen. Und nun liege ich auf meinem Totenbett und mir wird plötzlich klar, wenn ich mich nur selbst zuerst verändert hätte, dann hätte ich durch mein gutes Beispiel meine Familie verändert. Durch ihre Inspiration und Ermutigung hätte ich mein Land verbessern können und wer weiß, vielleicht sogar die ganze Welt. Geistliches Wachstum, ein Wachstumsspezialist zu werden, und das ist jetzt wichtig, ja, soll keinen Druck in uns erzeugen, sondern es ist ein Prozess. Also es geht nicht darum, vollkommen zu sein, geht nicht darum, angekommen zu sein, es soll nicht darum gehen, ja, irgend so einen Druck zu erzeugen, sondern es geht einfach darum, in einen Prozess einzusteigen. Ja, Christen, ja, wurden ja am Anfang eben nicht Christen genannt, sondern die, die des Weges sind. Christsein heißt, auf dem Weg zu sein. Und ja, manchmal kann das, ich bin doch auf dem Weg, eine Entschuldigung sein, aber eigentlich ist es ein Trost für uns. Ein Trost darin, ja, dass jemand anderes ja gesagt hat, dass er sein gutes Werk in uns begonnen hat und dass er es vollenden möchte. Der eigentliche Wachstumsspezialist bist nämlich gar nicht du, sondern das ist Jesus. Und er wird mit dir fertig werden. Er macht dich nicht fertig, sondern er wird mit dir fertig werden. Und er wird dich ans Ziel bringen. Und wenn du frustriert bist, ja, dann lass dir sagen, ja, dass eben dieses Wachsen, auch im Griechischen übrigens, ein andauernder Prozess ist. Und Jesus aber dich so sehr liebt, ja, dass er dich nicht so lassen möchte, wie du bist, ja, sondern das Beste aus dir rausholen will. Und insofern gehen wir als Nachfolger und Nachfolgerinnen von Jesus von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie die Bibel es sagt, von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft und von Glaube zu Glaube. Aber nicht linear, ja, sondern indem wir uns durch diese Zickzack-Bewegung, ja, die letzten Endes immer beweist, ja, wir sind am Leben, wir sind auch geistlich am Leben, aber die dahin gipfelt, ja, dass wir einst ganz bei Jesus sein werden und am Ende unserer Tage vollendet werden und dann wirklich kein Unterschied mehr festzustellen ist zwischen dir und Jesus, zumindest was die charakterliche Reife betrifft. Und lass mich einen letzten Gedanken sagen. Dieses Wort abnehmen, das müsst ihr mir jetzt abnehmen, das steht im Griechischen im Passiv. Hammer, oder? Es ist ganz tief jetzt, ja, dass dieses Wort abnehmen im Passiv steht. Und es ist so entscheidend, dass wir das verstehen, dass das im Passiv steht. Ja, denn er muss wachsen, ich aber abnehmen. Ja, lesen manche wie folgt. Ich muss abnehmen, damit er zunimmt. Er wächst nur, wenn ich abnehme. Weil ich nicht abnehme, wächst er nicht. Und das ist ein falscher Fokus. Ja, da geht es nämlich dann darum, ja, dass ich etwas tun muss, ja, damit mehr von Jesus in mir zum Vorschein kommt. Und letzten Endes bewirkt das eigentlich nur ein Sündenbewusstsein. Ja, dass uns unsere Sünden, dass uns unsere Fehlbarkeit und das, was wir nicht können, ja, dass uns das die ganze Zeit vor Augen steht. Und wenn du Wachstum so verstehst, ja, dass es nur darum geht, irgendwelche Sünden und irgendwelche schlechten Gewohnheiten, irgendwelche Spezialeffekte zu bekämpfen, ja, dann ist die Polonaise schnell zu Ende. Ja, dann ist es kein Wunder, ja, dass wir so wenig Freude und so wenig Spaß haben in unserer Nachfolge, dass uns die Begeisterung abhanden kommt. Es sind nicht wir, die abnehmen, sondern ja, wir nehmen ab, ja, weil Christus, weil Jesus mehr und mehr in unserem Leben zunimmt. Die Worte zunehmen, wachsen oder also wachsen und abnehmen kommen übrigens nicht aus der Sprache der Ernährung oder der Diät, ja, wo es darum geht, irgendwie abzunehmen. Also falls du das so gehört hast und dachtest, oh, jetzt sagt er das Gleiche wie meine Frau oder mein Mann, ich muss abnehmen. Es kommt nicht aus dieser Welt, sondern diese Begriffe wachsen und abnehmen waren eigentlich die Begriffe dafür, Licht anzuschalten und Licht auszumachen. Erwachsen hieß, ja, dass Licht angemacht wird. Abnehmen bedeutet vom Griechischen her so viel, dass das Licht ausgemacht wird. Und ich weiß nicht, ja, wie finster dein Leben ist oder wie finster dir dein Leben vorkommt. Ja, aber es geht nicht darum, ja, die Finsternis zu betrachten. Es geht nicht darum, eine Arbeitsgruppe, einen Arbeitskreis in dir zu bilden, ja, der feststellt, wie finster die Finsternis ist und wie finster die Finsternis noch werden kann, bis es ganz dunkel und bis es ganz finster ist und bis das Licht aus ist oder sonst irgendetwas. Sondern es geht, wenn es hier heißt, er muss wachsen, ich aber abnehmen, es geht einfach darum, das Licht anzuschalten. Ja, das ist weltweit die Methode, um Finsternis zu bekämpfen, richtig? Einfach das Licht anmachen. Und heißt ja, diese Finsternis, das, was wir vielleicht nicht unter die Füße kommen, was wir als Hinderungsgrund, was wir als Blockade sehen, es geht automatisch, indem mehr und mehr von Jesus in unserem Leben zum Vorschein kommt. Also geht es nicht um eine spirituelle Diät, wenn wir über Jüngerschaft, über Nachfolge, über geistiges Wachstum reden, sondern es geht einfach darum, mehr und mehr von Jesus zu bekommen. Ja, dass Jesus in unserem Leben mehr und mehr wird, dieses Licht in unserem Leben mehr und mehr wird, dann geht die Finsternis ganz von automatisch. Da beschäftige dich mit Jesus. Und hier schließt sich der Kreis. Wenn ich vorhin gesagt habe, was ich nicht gesagt habe, aber wenn du verstanden hast, Bibelwissen, Bibellesen sei nicht wichtig. Nein. Aber in dieser Perspektive und vor diesem Hintergrund lese ich die Evangelien, lese ich die Geschichten von Jesus. Ich esse mich satt an Jesus, ich lasse mich an Jesus richtig, oder ich erfreue mich an Jesus. Und je mehr von diesem Jesus dadurch in mein Leben hineinkommt, desto mehr schwindet das, was ich als Finsternis vielleicht definiert hätte. Zum Schluss. Ich kann mir keine attraktivere Person vorstellen als Jesus Christus. Und der Grund, ja, warum ich Pastor bin, der Grund, warum ich Gemeindegründer bin, ja, der Grund für mich auch manchmal, ja, darüber nachzudenken, boah, das ist ja ganz schön anstrengend in Zeiten wie diesen, Corona und Co. lassen grüßen. Aber der Grund, warum ich mache, was ich mache, ist Jesus allein. Ich kann mir keine Person vorstellen, die annähernd so schön und so attraktiv ist wie Jesus. So entschlossen und so wild, aber auch so emotional und nahbar, so kraftvoll und ausdrucksstark, aber auch so demütig und selbstlos, so zugänglich für Kinder und Außenseiter, so barmherzig und mitfühlend, einer, der den Lauf der Geschichte verändert hat. Und was ich mehr als alles andere will, neben all den Dingen, die ich mir wünsche, neben dem Wunsch, dass 96 irgendwann nochmal in der ersten Liga spielt, ist, dass dieser Jesus aus jeder Pore meines Körpers hervorkommt. Und dass meine Frau und dass meine Kinder und dass die Menschen, denen ich begegne, irgendwie so das Gefühl haben oder zumindest die Frage, sag mal, ist das Jesus, dem ich hier begegne? Und dass Leute, wie dieser Trinker, von dem ich erzählt habe, sagen, da sehe ich etwas in Markus in meinem Fall. Ja, das möchte ich auch unbedingt haben. Und ich träume von dem Tag, wenn die Gandhis und die Mächtigen unserer Städte sagen, ich mag euren Christus und ich mag die Christen, weil sie so sehr wie Jesus sind. Ich bete mit uns. Jesus, du bist da. Ja, das ist die Hauptsache. Jesus, du bist da, das ist die Hauptsache. Jesus, du bist die Hauptsache. Du bist das A und du bist das O. Und Jesus, ich möchte dich bitten, Herr, komm du durch deinen Heiligen Geist und mit deinem Heiligen Geist und erwecke unsere Herzen, belebe unsere Herzen. Herr, erfreue uns ganz neu mit deinem Evangelium. Und Jesus, du bist das Evangelium. Herr, die gute Nachricht, Herr, ist es, dass du die gute Nachricht bist. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir ganz neu fasziniert sind von dir. Herr, und wir möchten dich, Herr, beim Wort nehmen. Herr, dass du dein gutes Werk begonnen hast und dass du es auch vollenden wirst. Herr, und in dieser Hinsicht mach uns, Herr, zu Wachstumsspezialisten. Herr, zu Menschen, die es verstehen, Herr, dich selbst im eigenen Leben hervorbringen oder wachsen zu lassen. Herr, und hilf uns durch deine Gnade. Gott, dass wir nicht unter Druck kommen, sondern dass es die Freude über dich und die Begeisterung an dir ist. Herr, die uns zieht, Herr, dass so ein Sog durch dich selbst, Herr, entsteht. Danke für deine Gnade und danke für deine Hilfe, Jesus. Amen.